das Jazzgespräch.
Okay, wir haben eine neue Folge des Jazzgesprächs uns vorgenommen. Servus Dieter.
Servus Stefan.
Servus uns allen, die uns hoffentlich zuhören.
Ja, von mir auch. Hallo da draußen. Schönen Nachmittag. Oder Abend oder wann immer auch, keine Ahnung.
Naja, für uns ist es Nachmittag. Ich sitze da gerade und schaue raus. Das Wetter ist bescheiden, aber besser als zuletzt. Schauen wir mal, wo wir in die richtige Stimmung kommen.
Willst du heute tatsächlich über das Wetter mit mir reden?
Naja, nicht nur. Ich würde gern, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, dir kurz erzählen, dass ich gestern gerade ein Album gehört habe, das ich mir jetzt nicht kaufen werde, aber das ich trotzdem bemerkenswert gefunden habe und dir ans Herz lege, auch anzuhören. Das ist von einer amerikanischen Jazzmusikerin, die Angel Bud David oder Bud David. Das ist eigentlich ein Künstlername, Bud David, hebräisch. Die Angel hat schon einige Alben rausgebracht. Sie spielt Klarinette, singt, gehört zu dem Kreis dieses New Jazz, der da immer bei uns so ein bisschen reingekommen ist, schon über den wir aber noch viel zu wenig gesprochen haben, Jimmy Branch und Ähnliches. Das Album heißt Requiem for Jazz und ist eigentlich kein Jazz-Album, sondern ein Gospel-Album. Und ja, ich hätte gern, dass du das irgendwann einmal anhörst und dass wir vielleicht einmal drüber reden. Das tollste Cover des Jahres hat es für mich jetzt schon gewonnen.
Jetzt bin ich natürlich super gespannt und das Problem, das ich damit habe, ist, ich muss das natürlich jetzt mir anhören, weil ich habe auch die Jamie Branch total verurteilt und sie war einer meiner großen Entdeckungen des vorigen Jahres. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass diese Lady in die Kategorie fällt von, wie heißt diese Hafinistin da?
Na, gar nicht, Brandy Younger.
Die Brandy Younger, weil die Brandy Younger, die kannst du coden, mein Freund.
Ich mittlerweile mir auch, weil das neue Album von der Brandy Younger haben wir auch angehört kürzlich. Das ist relativ Mainstream und schlecht geworden. Also ich stehe immer noch auf die ersten beiden Alben von ihr, aber dieses jetzige Album ist, boah.
Aber das, Stefan, mein Lieber, führt mich eigentlich zu unserem heutigen Thema, nämlich insofern, dass ich die Erfahrung gerade in den letzten Jahren gemacht habe, was heute nie vorzeitig mit irgendwelchen Dingen brechen, weil irgendwann kommt man vielleicht auf sie zurück oder entdeckt sie für sich erst so richtig, wie es mir persönlich mit unserem heutigen Thema geht.
Okay, dann sprich doch aus, was unser heutiges Thema ist.
Also unser heutiges Thema ist eine, da ich denke, durchaus Lieblingsgruppen des lieben Stefan aus seiner Jugendzeit. Es handelt sich
Yes.
Aber es ist nicht Yes. Es ist nicht Yes. Aber durchaus nicht ganz unverwandt. Es handelt sich um das geniale Trio Emerson, Lake and Palmer.
Palmer, bitte.
Palmer.
Ja. Und damit nehmen wir unseren Exkurs Progressive Rock wieder auf. Emerson, Lake and Palmer haben wir in unseren, ich glaube, zwei Progressive Rock Sendungen nur gestreift, weil wir gesagt haben, wir machen eine eigene Sendung. Ja, Emerson, Lake and Palmer, du bist erst kürzlich drauf gestoßen, hast du gesagt?
Naja,
also kürzlich unter Anführungszeichen.
Lass mich relativieren. Ich bin eigentlich, habe ich jetzt beim Wiederhören festgestellt, eigentlich sogar, wenn du so willst, Musik erweckt worden von Emerson, Lake and Palmer. Bin aber erst jetzt draufgekommen. Beim Durchhören der Platten wieder ist mir bewusst geworden, dass ein Song, der mich als sechsjähriger Bub total gefesselt hat, der mich dann auch noch immer im Kopf begleitet hat, Jahrzehnte. Ich wusste aber nicht, was das ist und jetzt bin ich draufgekommen. Es handelt sich nämlich um eine Nummer aus der ersten Platte von Emerson, Lake and Palmer aus dem Jahr 1970, The Lucky Man. Das habe ich als Bub gehört im Radio. Das hat mir irrsinnig gut gefallen, vor allem nämlich der Refrain, weil das, wo sie dann so mehrstimmig, wo der da legt dann so mehrstimmig loslegt mit seinem typischen balladenhaften Gesang. Und dann, um das abzukürzen, sind für mich die drei Burschen eigentlich im Orkus der Musikgeschichte verschwunden und erst jetzt wieder aufgetaucht. Zwischendurch ganz schnell einmal in meiner Zeit, wo ich mich mit Musik bereits sehr intensiv beschäftigt habe als Jugendlicher, wo ich über die Pictures also die Pictures at an Exhibition gestolpert bin und gesagt habe, okay, ist schön, aber da hat mich anderes viel mehr interessiert. Und jetzt musste ich mich damit beschäftigen und habe viele tolle Erlebnisse, aber bitte erzähl mal du deinen Zugang. Mhm.
Also zu deinem Radioerlebnis, Lucky Man wird aller Voraussicht nach das einzige Lied, der einzige Titel gewesen sein, den man im Radio gespielt hat von Emerson, Lake & Palmer. Vielleicht irgendwann einmal später I Believe in Father Christmas. Aber ansonsten der Progressive Rock, den sie gemacht haben, in der Regel, der ist nicht im Radio gespielt worden oder irgendwann einmal mitten in der Nacht, keine Ahnung. Ja, mein Zugang zu Emerson, Lake & Palmer ist ja ganz einfach. Ich bin ja mehr oder weniger genötigt worden, von meinen Eltern Klavier spielen zu lernen. Und meine Mutter war sehr klassikaffin und hatte immer schon das Album Pictures at an Exhibition zu Hause. Warum, weiß ich nicht. Weil, du hast das erwähnt, ja, das ist eigentlich ein Klavierstück von Modest Mussorgsky. Der hat das nicht vollendet. Also die Orchesterversion hat er dann nicht mehr geschafft, weil er gestorben ist vorher. Und die ist dann, glaube ich, von Maurice Ravel nachgereicht worden. Und es ist ein extrem komplexes Stück, also auch am Klavier, das kann ich sagen. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber über meinen Klavierunterricht und diese Verbindungen Mussorgsky und russische klassische Musik, Tschaikowski und so weiter, bin ich auf das Album gestoßen und ich habe es von Anfang an geliebt. Also untypisch mit, weiß ich nicht, 10, 11 Jahren schon, ja, war das eins meiner absoluten Favorites und habe also das sofort okkupiert und habe dann als meine erste Platte ever mit meinem eigenen Geld gekauft, das Dreier-Live-Album Welcome Back, My Friends. Das war mein Einstieg zu Emerson, Lake & Palmer. Da kannte ich das erste Album noch gar nicht von ihnen und Lucky Man auch nicht.
Ja, ja. Sehr, sehr lustig, ja.
Was mich immer irritiert hat bei Emerson, Lake & Palmer und das auch jetzt wieder, wo ich jetzt ein bisschen reingehört habe, um mich vorzubereiten auf die Sendung, ist diese seltsame Mischung. Also zwischen diesem tatsächlich progressive Ansatz von Karl Palmer und dem progressive Classic oder dem progressive Ansatz mit den Klassik-Elementen und ein bisschen Jazz, Ragtime von Keith Emerson und dann kommt diese balladenhafte Vorliebe von Greg Lake dazu, dass es überhaupt funktioniert hat, diese Mischung. Oder vielleicht hat es genau deswegen funktioniert, weil es so unterschiedlich war. Ich weiß es nicht. Was sagst du dazu?
Also ich habe genau das gleiche Erlebnis wie du. Es ist mir jetzt beim Reinhören und ich gestehe, ich habe mir eigentlich alle klassischen Alben in zwei Schwüngen gekauft. Du hast mich auf die zweite Phase von ihnen erst später gebracht. Da musste ich dann auch gleich nachlegen. Es ist mir genauso gegangen, wie du sagst. Ich habe mir gedacht, okay, super spannend. Es ist was ganz Idiosynkratisches. Emerson, Lake & Palmer ist Emerson, Lake & Palmer ELP. Absolut einzigartig, vielleicht wirklich die einzigartigste dieser ausgesprochen spannenden Progressive Rock Ära und die matchen sich damit King Crimson und Yes und anderen, die auch großartige und sehr, sehr eigenständige Musik gemacht haben, aber vielleicht wirklich am schnellsten wiederzuerkennen und nicht nur wegen des typischen Gesangs von Greg Lake, sondern wegen der Gesamtmischung, wie du sie treffend beschrieben hast, ist eigentlich Emerson, Lake & Palmer und es ist gleichzeitig irgendwo out, aber andererseits eben einzigartig und das ist für mich die spannendste Erkenntnis gewesen, nachdem ich sozusagen quasi sie eigentlich aus meiner Jugendzeit vom Weghören kenne, wie sie gerade en vogue waren und sie erst jetzt für mich wirklich voll entdeckt habe in den letzten Monaten, gestehe ich. Ich persönlich bin der Ansicht, trotz dieser idiosynkratischen Mischung, die du gerade beschrieben hast, ist das wirklich zeitlos gute Musik? Ich habe sie sehr gern gehört. Ich werde sie wieder auflegen. Wir werden im Laufe des Gesprächs dann auf deine und auf meine Favorites natürlich kommen. Aber das ist wirklich Musik, die die Zeit überdauert hat. Und zwar wahrscheinlich genau deswegen, weil da geniale Musiker zusammengekommen sind mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, an denen sie letztendlich, glaube ich, auch gescheitert sind. Sehr lang haben sie nicht wirklich gespielt, aber sie waren eine Supergroup und vielleicht sogar die wichtigste Progressive Rockband ihrer Zeit. Ja, so würde ich das Ganze erleben.
Ja, lass uns kurz vielleicht rekapitulieren, wie sie überhaupt zusammengekommen sind. Keith Emerson war ja schon erfolgreich mit einer Band, die ich auch sehr, sehr liebe und schätze, The Nice. Ich weiß nicht, ob du jemals reingehört hast.
Habe ich noch vor mir, ich kenne sie natürlich, ja, aber auch also, eher so, weiß, dass es sie gibt. Ich muss da auch nochmal reinhören.
Die haben angefangen als sozusagen als Psychedelic-Rockband in England, war durchaus vergleichbar mit dem Relics-Album von Pink Floyd. Die Pink Floyd haben ja auch angefangen mit so Psycho. Und dann ist zunehmend diese Klassik reingekommen und ich liebe diese Band bis heute. Ich habe alles von The Nice, ja. Aber irgendwie hat der Keith Emerson, für ihn war da offensichtlich die Luft draußen oder es gab Unstimmigkeiten in der Band, ich weiß es nicht. Und im Zuge einer Amerika-Tournee 1969 hat der Keith Emerson den Greg Lake getroffen, irgendwo in Amerika, der mit King Crimson unterwegs war. Und der auch nicht glücklich war in dieser Band. Aus welchen Gründen auch immer. Und so haben sich die beiden einmal zusammengefunden und haben halt dann noch den Carl Palmer dazugenommen, der bei Atomic Rooster gespielt hat und bei The Crazy World of Arthur Brown. Und was ich jetzt gerade im Internet gelesen habe, aber ich weiß es nicht, ob das nicht irgendwie ein dummes Gerücht ist, ich habe jedenfalls davor noch nie davon gehört, dass man geplant hätte, auch den Jimi Hendrix in die Band zu holen.
Ja, das habe ich auch gelesen und habe mich auch gewundert, aber im positiven Sinne, wenn du mich fragst, das macht dann Sinn. Wenn man sich anschaut, in welcher Phase der Jimi Hendrix bei seinen letzten Geschichten war, die dankenswerterweise ja auch in den 2000, in den frühen 2000er rausgekommen sind, wo er sich doch recht stark in Richtung Jazzrock entwickelt hat, oder von seinem Bluesrock in Richtung eben Progressive Rock, sagen wir es einmal so, gegangen ist, dann hätte das Sinn gemacht und wäre super spannend geworden, weil genau das hat aus meiner Ansicht als großer Gitarrenfan und selber eben auch Gitarrendilettant dieser Gruppe letztendlich ein bisschen gefehlt.
Ich glaube, dass es nicht stimmt, diese Story, weil die Begründung war, ja, der Jimi Hendrix ist dann gestorben und deswegen ist das nichts geworden. Nur der erste Auftritt und der Gründungsauftritt von Emerson, Lake & Palmer beim Isle of Wight Festival 1970 im August. Da gibt es auch eine Aufnahme dazu. Ich habe sie hier vor mir liegen. Emerson, Lake & Palmer, The Birth of a Band, was recht gut passt. Es war tatsächlich die Geburtsstunde von Emerson, Lake & Palmer. Wir wissen aber beide, dass der Jimi Hendrix auch auf dem Isle of Wight Festival gespielt hat. Und wenn da schon eine Kooperation angedacht gewesen wäre, dann hätte er zumindest irgendwo mitgespielt. Ja, oder bei einer Zugabe oder was auch immer. Es ist nicht passiert. Insofern glaube ich diese Geschichte nicht.
Ja, wie immer es auch ist, wir wissen es nicht. Es hätte durchaus Sinn gemacht, sage ich einmal, musikhistorisch betrachtet.
Aber interessant, dass du den Gitarristen als vielleicht fehlendes Glied erwähnst, weil die Nice haben auch begonnen, also eine Vierergruppe. Also das war auch Keith Emerson und damals vor allem an der Hammond-Orgel. Dann einen Bassisten, der auch gleichzeitig Sänger war, so wie der Greg Lake bei ELP. Ein Schlagzeuger und einen Gitarristen. Und der ist aber dann nach dem ersten oder nach dem zweiten Album ausgestiegen und sie haben dann zu dritt weitergemacht. Und das hat The Nice auch gut getan, der Gitarrist, ja? Am Anfang. Sie haben es halt dann nachher aus der Musik etwas geändert, ohne Gitarrist. Interessant wäre gewesen, was bei ELP rauskommen wäre, wenn die einen Gitarristen gehabt hätten. Jedenfalls hätten sie einen anderen Namen gebraucht.
Ja. Ja, das auf jeden Fall mal. Ja. Nicht mehr so schön auszusprechen, wahrscheinlich, wenn man da hinten dann zum Beispiel ein Haar noch dran hätte hängen müssen, wenn wirklich der Jimmy dazugekommen wäre.
Ah, das wäre ja davor gestanden. Help.
Help, ja. Ja, naja, ja, okay. The whatever. Nein, du hast eigentlich recht, dass ein Gitarrist gefehlt hätte, das würde ich mich eigentlich jetzt, wenn wir darüber nachdenken, gar nicht zu sagen wagen. Weil erstens einmal hat der Greg Lake als Bassist sehr oft sehr gitarrenhaft den Bass eingesetzt. Der Keith Emerson hat mit dem Keyboard auch die Gitarre auf eine kongeniale Art und Weise ersetzt. Und drittens hat der Lake immer wieder auch zur Gitarre gegriffen bei diversesten Aufnahmen dort, wo sie eigentlich sozusagen zwingend einzusetzen war. In dem Sinne also war das Potenzial ja eh da. Und vielleicht ist genau das Faszinierende, durchaus auch für einen gitarrenaffinen Musikhörer und Musikmacher wie mich, dass sie sozusagen immer die Notwendigkeit hatten, dass damals nicht nur im Progressive Rock, sondern ganz generell in der Musikgeschichte und vor allem im modernen Rock substanzielle Instrument, E-Gitarre, ersetzen zu müssen. Und das haben sie aber so vital gemacht, letztendlich sogar der Carl Palmer durch seine komplexe Art, fast jazzartige Art, das Schlagzeug zu bedienen, hat da sozusagen den Rhythmus schon mal vorgegeben, was die Gitarre an Rhythmus einbringt, hat da der Palmer mit den Schlagwerken wunderbar gemacht und sowohl der Lake mit seinem Melodieinstrument Bass, also Melodien- und Rhythmusinstrument Bass, als auch der Keith Emerson, überhaupt wahrscheinlich als der ganz große Mastermind für mich in dieser Formation, ist ja wirklich ein also spannend, wenn der Musik macht, spannt er den Bogen ja wirklich von der Klassik bis hin zum Hard Rock. Sehr faszinierend.
Aber du bringst mir jetzt auf den Gedanken, warum möglicherweise Greg Lake King Crimson verlassen hat. Weil wenn du seine Kompositionen hörst bei Emerson, Lake & Palmer, ist es ja meistens mit der Akustikgitarre. Also das fängt an mit diesem Lucky Man. Ja, das ist Akustikgitarre und zieht sich dann in den nächsten Alben weiter. Das hätte er bei King Crimson nicht einsetzen können. Die haben, glaube ich, nie die Akustikgitarre gehabt. Überhaupt aus dem Prog-Rock. Ja. Also Yes hat es vielleicht ein bisschen gehabt. Aber ansonsten hört man dort eher die verzerrte E-Gitarre oder mehrere E-Gitarren auf einmal.
Ja, das liegt auch am genialen Kollegen Fripp bei King Crimson, der ja, wie soll man sagen, sozusagen quasi so ein Dominator war mit seinen musikalischen Visionen, dass ich glaube, dass langfristig eben hätte gar nicht gut gehen können, auch unter anderen Konstellationen, dieses balladenhafte Element. Weil wenn King Crimson balladenhaft waren, dann waren sie auf eine spezifische Art und Weise balladenhaft, wo da dann wahrscheinlich der Greg Lake keinen Platz gehabt hätte. Er hat ja in Wirklichkeit auch da, glaube ich, immer wieder sich gerieben mit den anderen beiden Musikern, die sich in andere Richtungen entwickelt haben. Am stärksten dem Prog-Rock verschrieben, ich glaube, du hast es eh schon gesagt, war eigentlich interessanterweise der Palmer.
Genau, das glaube ich auch. Von den anderen sind immer wieder Einflüsse reinkommen, die mich zum Teil immer noch stören. Ja. Also Greg Lake, wie eben gesagt, das ist balladenhafte, fast kitschige oft, ja. Mhm. Und vom Keith Emerson ein bisschen was Kindisches immer. Also wenn du jetzt das erste Album außer Acht lässt, das war jetzt noch also wirklich fokussiert auf neue Musik und mit dieser einen Ballade Lucky Man, zu der kann man jetzt stehen, wie man will, aber es ist eigentlich ein toller Song. Mhm. Aber schon mit dem zweiten Album des Tacos, da ist mit Are You Ready, Eddie ein absolut kindisches Stück drauf, das kein Mensch braucht, verstand ich nicht. Ja. Und wegen 2 Minuten, das war sicher auch kein Plattenfüller, wo man gesagt hat, da hätte man noch Platz.
Ja, dasselbe bei ihrem Meisterwerk Brain Salad Surgery, wo auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Nummer heißt, du wirst es besser wissen als ich, aber ich habe es im Kopf,
da ist schon irgendwas dabei, auch.
So was Hilly-Billy-artiges.
Benny the Bouncer.
Ja, Gottes Willen. Also, da haben wir gedacht, was soll das jetzt irgendwo? Sie hauen sich da diese mystische Stimmung, diese depressive, darke Stimmung, die diese Platte auch optisch beherrscht, hauen sie sich total zusammen.
So ist es. Ja. Und auf Trilogy ist The Sheriff. Ja. Ich meine, das ist zwar ein besseres Stück, aber im Grunde passt es so da überhaupt nicht. Ja. Also das habe ich nie verstanden.
Gut, auf der anderen Seite, Stefan, ist es genau das, was man einfach, wo man trotzdem den Hut ziehen muss, weil mir ist es so gegangen beim Hören genau dieser nicht passenden Stücke auf ihren Platten. Das zieht sich ja, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, eigentlich ziemlich durch. Es ist trotzdem gute Musik und das ist genau das, was mir an ELP gut gefällt. Egal, was sie machen, und damit das dann bei den späteren Platten, werden wir sicher noch drauf kommen, die sind ja teilweise wirklich ein Graut- und Ruben-Geschichtel. Und ich kenne wenige Platten, sagen wir mal im weitesten Sinne, und Bands mit ihren Platten, weil sie waren ja nicht die einzigen, die sozusagen quasi dann, sie hatten einen guten Grund, dass sie Sammelsurium-Platten machen mussten, weil sie einfach in unterschiedliche Richtungen tendiert sind. Und man könnte sagen, dass ihre späteren Platten vielleicht sogar fast so richtig eine Versatzstücksammlung sind, aber die sind teilweise so gut, dass man bestenfalls einfach immer wieder umschalten muss, geistig, emotionell zwischen den Nummern. Aber jede Nummer für sich ist trotzdem einfach wirklich gut, musikalisch dicht.
Dicht, also zumindest was die ersten Platten betrifft.
Ja, ja.
Ja. Übrigens, was ich auch jetzt wieder festgestellt habe, die Albumcover sind eigentlich fürchterlich.
Naja, also mit der Ausnahme von Brain Cellar Surgery.
Das ist dorthin, ja. Also dort, also das ist ja die herausragende Ausnahme oder der Bruch, der Stilbruch in den Covers wäre nachher sehr besser geworden. Also zumindest eine Zeit lang, dann ist es wieder ganz schlecht worden. Mhm. Aber im Grunde, wenn du das erste Cover anschaust und von Tarkus und von Trilogy, das ist schon ordentlich kitschig, ne?
Wobei man dazu sagen muss, auch das hat natürlich einen Charme, wenn man das Ganze jetzt retrospektiv, so wie ich es erlebt habe, das erste Mal so richtig bewusst sieht, weil man natürlich mal die Platten alle unterkommen, allen voran, die Pictures, und da bist du damals gar nicht vorbeikommen, die kannte jeder, weil jeder hat zumindest einen Freund gehabt, um dieses Zitat zu nehmen, der nicht gestorben ist mit Pictures, aber der sozusagen Pictures in seiner Plattensammlung hatte. Aber gerade die Tacos, dieses kitschige, das war typisch für die Zeit damals, diese
Fantasy-Kisteln,
ja, das hat schon was gehabt. Ja.
Ja. Na gut, wenn wir jetzt mal die ersten Alben Revue passieren lassen, also, und ich würde dann sagen wir es mal so, die ersten Alben Revue passieren lassen, die haben dann ja sich kulminiert in dem Live-Triple-Album Welcome Back, My Friends. Und dann gab es eine längere Pause und eine zweite Phase, über die wir später reden. Aber diese ersten 1, 2, 3, 4, 5 Alben, was gefällt dir da, was gefällt dir nicht?
Also fangen wir vielleicht einmal an mit dem Thema Live-Album, die Welcome Back, My Friends to the Show That Never Ends, was ich einfach schon als Titel genial finde. Doppelpunkt, Ladies and Gentlemen, darf man nicht vergessen, ja. Emerson, Lake and Palmer, das ist ja sozusagen die Ansage des Konzerts und findet sich das Titel wieder. Ich habe mir oft gedacht, wenn wir geplaudert haben in den letzten Jahrzehnten, mein Alter, du bist so ein absoluter Live-Album-Fan gewesen. In den letzten Jahren verstehe ich es viel, viel besser und nicht zuletzt ist die Prog-Rock-Phase eine, wo es einem klar wird, das Yes Live-Album und dann insbesondere Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends. Das sind so dichte, geniale Platten. Ich meine, ich bin sozialisiert mit Live-Album-Musik, die Purple Made in Japan gewesen in den jungen Jahren. Auch was Großartiges.
Aber ja,
ich habe mir, ja. Klar, verstehe ich, ist kein Wunder. Trotzdem war es so, dass mir von der Klasse, in der ich unterwegs war, Black Sabbath zum Beispiel oder Led Zeppelin, da haben mir die Studioalben viel besser gefallen. Aber wenn man sich das anschaut, also speziell Welcome Back My Friends, das ist wirklich großartige Musik und sie spielen ihre Stücke, die schon auf den Studioalben wirklich sehr spannend sind, live noch mehr Spur besser und es ist große, obwohl sie natürlich von der Aufnahmetechnik her einen Hauch abfallen im Vergleich zu den Studienaufnahmen. Damals hat man die Live-Alben, finde ich, noch nicht so gut hingekriegt, aber sie sind immer noch gut genug, dass es wirklich sehr vergnüglich ist. Und um jetzt da nicht zu lange einen Monolog zu halten, in Summe gesehen, so als Gesamtwerke hatten wir eigentlich von den ersten Platten die Trilogy und die Tacos haben mich am meisten eingenommen und mit der Brain Cellar Surgery müsste ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Das wäre so mein Resümee unter ihre erste Phase.
Das klingt gut. Also Trilogy ist auch eigentlich mein Lieblingsalbum. Ich meine, Pictures and Exhibition habe ich einfach schon viel zu oft gehört in meinem Leben. Das lege ich mir freiwillig jetzt nicht mehr auf. Ja. Das kenne ich auswendig. Das ist ein tolles Album, finde ich. Ich weiß, du hast das nie so richtig geschätzt, aber
hat mir auch am wenigsten gefallen wieder.
Ja, ich habe halt einen anderen Bezug dazu. Das mag eine Rolle spielen, aber vom Gesamtkonzept her finde ich Trilogy eigentlich super gelungen. Das erste Album war alles nie so mein Lieblingsalbum. Das war mir auch ein bisschen, also ich bin jetzt nicht kein Lucky Man Fan, sagen wir mal so. Mhm. Und der Rest ist einmal so.
Wiewohl, ja. Man muss sagen, ein starker Beginn, Stefan, weil ich habe
ein starker Beginn auf jeden Fall. Ja, ja,
wir haben als erstes die Platten gekauft. Ich habe inzwischen alle aus der Phase und wir haben aber als erstes, wie du mich sozusagen in diesen Kosmos hineingezogen hast, habe ich mir die gekauft und habe dann sozusagen das erlebt, was man erlebt hat, wenn die damals eben am Pop-Himmel aufgetaucht sind. Ich habe es auch das erste Mal so richtig bewusst gehört und habe mir gedacht, boah, was für ein starker Beginn eigentlich. Mhm.
Apropos Triple Live Album, das ist ja auch der Zeit geschuldet. Ne? Dass man damals, also ich glaube, die Yes waren die ersten, die mit Yes Songs dieses Triple Live Album gemacht haben.
Ja.
Soweit ich das jetzt weiß. Und Amos, Lake und Palmer sind gefolgt. Ja, klar, es gab das Woodstock Triple Album, das kann man nicht vergleichen, weil das war halt ein Konzertmitschnitt von vielen, vielen Bands. Aber so von einzelnen Bands fällt da noch irgendein Dreieralbum ein.
Nein, ich habe das Prinzip Dreieralbum eigentlich auch erst durch dich so richtig bewusst mir reingezogen. Ich wusste schon, dass es das gibt, aber ich habe selber keine besessen und jetzt mit den genannten gleich mal zwei dazugekriegt. Sehr viel mehr kenne ich gar nicht. Und muss da ganz ehrlich sagen, speziell, wenn man sich eben die Welcome Back My Friends gibt, das muss man ja gleich nochmal würdigen, Umschnitt auf die Sparte Vinyl-LP, die uns ja auch sehr am Herzen liegt, wie unsere lieben Hörerinnen und Hörer wissen. Also so ein schön gemachtes, so eine schön gemachte Platte. Das ist nicht nur ein Konzeptalbum sozusagen quasi von der Musik her, sondern auch von der optischen Aufbereitung und ist jetzt, was wirklich, also ich knie vor den Produzenten, bei den Plattenproduzenten, ist jetzt hier wieder erhältlich. Ich weiß nicht, wie lange schon, jedenfalls ist es noch erhältlich. Ich habe es erst kürzlich gekauft. Und man muss nicht so wie der Stefan seine Platte nur mehr anschauen und nicht mehr öffnen, wenn man Angst hat, dass sie einem sozusagen entgegenfällt, weil diese ausgestanzten Geschichteln, ELP, die Namen, wo man dann die Inner Sleeves hinein, ja, ich meine, hineindenken muss man fast sagen, weil hineinlegen geht ja schon fast nicht mehr, sonst reißt da sofort irgendwas auf bei der älteren Pappe. Also wunderschön gemacht, traumhaft.
Ja, deswegen habe ich irgendwann mal die CD nachgekauft. Da gab es die Platte in Reissue noch nicht und die kann man auch hören. Das hat beim Live-Konzert ein bisschen den Vorteil, dass man nicht alle 20 Minuten aufstehen muss. Da ist es mal lieber höher durch. Mhm. Beim Studioalbum ist das anders. Ja, das war jedenfalls ein Mitschnitt von einer Welttournee. Und ich glaube, diese Welttournee hat die drei Herrschaften ziemlich ausgepowert. Anders könnte ich mir nicht erklären, dass man zwischen der Welttournee, die 73 stattgefunden hat und 74 erschienen ist und 77 so eine lange Pause hatte bis zum nächsten Album.
Na, Stefan, überleg dir, was willst du haben? Ich meine, ich glaube, gelesen zu haben, und das erscheint mir auch authentisch, dass es da praktisch keine Overdubs gab. Also die haben wirklich
das, was gespielt
wurde. Ich meine, das ist so dicht, das ist so gut. Dass die haben sich einfach dem alles reingelegt, was da war. Dass die nachher leer waren in ihrer Zusammenarbeit, erscheint mir durchaus sehr nachvollziehbar.
Mhm. Stimmt. Im Übrigen, die drei Sterne von All Music, kann ich sagen, schämt euch für diese Bewertung.
Bin ich auch nicht ihrer Meinung. Ansonsten kann ich ganz viel mit dem anfangen. Das nehme ich es auch für mich, um Sachen kennenzulernen als Referenz. Sie liegen super gut mit ihren Einstufungen, aber da bin ich voll bei dir. Kann ich nicht nachvollziehen. Mindestens 4,5.
Ja, ist ziemlich daneben. Ja, also soweit einmal die Frühphase oder die erste Phase von Emerson, Lake und Palmer. Was ich noch sagen wollte, ich konnte mich erinnern in den 70er Jahren, dass man versucht hat, mit Emerson, Lake und Palmer eine neue Schublade zu öffnen, nämlich die sogenannte Classic-Rock-Schublade. Mhm. Heute ist Emerson, Lake & Palmer ganz klar Progressive Rock. Ja? Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff damals schon gegeben hat, aber damals hat man versucht, das Genre Classic-Rock irgendwie zu definieren. Mit ELP ganz vorne, weil halt so viele Einflüsse aus der klassischen Musik reinkamen. Und da gab es andere Bands wie Exception zum Beispiel. Ja? Oder Bands, die mir jetzt gar nicht mehr einfallen, eher oder so ähnlich. Und dann gab es diese fürchterlichen Alben Classic Rock, die hießen Classic Rock. Da waren dann irgendwelche verrockten Klassikstücke drauf, haben natürlich dann Generationen wie meine Eltern gekauft.
Also für die das nicht kennen sollten, am ehesten ist das mit dem Prinzip, also wie die Volksmusik und die volkstümliche Musik, Stefan, für mich, wo es dann wirklich nur mehr, wie du richtig sagst, wo es dann nur mehr geht, dass man sozusagen einfach die zwei Genres irgendwo auf eine sehr hörbare Art und Weise zusammenführt. Electric Light Orchestra würde vielleicht auch noch am ehesten da hineinpassen in den Classic Rock. Nämlich in den durchaus gescheit gedachten, wenn man schon Emerson, Lake & Palmer auch zum Classic Rock dazu zählen wollte.
Ja, eventuell. Ja. Also wie gesagt, da gab es einige Bands, die da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe sie auch nicht gehört. Und ich glaube, sie sind auch redundant. Und vor allem diese Sammelalben, diese Classic-Rock-Alben, das war einfach schrecklich. Mhm. Gut, heute spricht man nicht mehr drüber.
Stefan, du hast einen interessanten Punkt gebracht. Ich habe mir das angesichts unserer heutigen Sendung genauso durch den Kopf gehen lassen. Es ist lustig, dass der Begriff Prog-Rock ist für mich auch erst so richtig sozusagen präsent geworden in den letzten Jahren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es den überhaupt gab, wie wir damals das erste Mal als junge Burschen diese Musik gehört haben. Ich sage einmal so in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre. Vieles davon ja erst nachgehört, wahrscheinlich, weil wir bei der Entstehungsgeschichte noch zu jung waren. 70, da waren wir da sind wir gerade eingeschult worden. Damals war das Ganze, zumindest für mich erlebbar, eher so, da gab es einfach den breiten Bereich des Pop. Man könnte sagen, in der Popmusik gab es sozusagen das Bessere für die härteren Jungs und Mädels unter uns. Das war dann im weitesten Sinne Rock und Blues. Und dann hat es eh schon, dann ist irgendwo damals noch als wirklich junger Bub für mich noch uninteressant und unerreichbar der Jazz gewesen. Und vor dem Jazz war eben so der Jazzrock und der Funkrock angesiedelt. Und da hat es klare Zuordnungen gegeben, aber dieses riesige Feld, das wir heute als Prog-Rock betrachten, wenn wir uns damit auseinandersetzen, das hat sich für mich damals nicht unter dieser Kategorie aufgetürmt, sondern wie du so richtig sagst, es war dann eher ein bisschen in Richtung Klassik-Rock oder echter, originärer Hard-Rock sozusagen. Also ja, das waren verschwommenere Grenzen, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, man kann das ist sicher so eine in der historischen Retrospektive eine einfacher das einzuteilen, sagen wir es einmal so. Ja. Wenn das vieles, was jetzt eben wenn du in der Gegenwart mit einer neuen Musikrichtung konfrontiert bist, dann hörst du es einfach einmal und erst in der Historie wird dann klar, okay, ich muss das jetzt kategorisieren oder ich will es kategorisieren und das passiert dann auch. Ja.
Na, Stefan, aber vielleicht ist das auch ein Punkt. Schön, dass wir dorthin kommen, weil ich habe über das nachgedacht und jetzt wird es klarer, für mich zumindest. Gerade das Genre Progressive Rock oder eben noch knapper und damit knackiger der Prog Rock. Warum ist denn der jetzt gerade in den letzten Jahren so prägnant geworden? Ich glaube, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich dafür sehr interessieren.
Es gibt auch viele neue Bands, die Prog Rock machen.
Genau, und zwar nicht mal so schlecht. Du hast mich ja vor kurzem mal gerade auf eines gebracht. Wie heißen die? Tangent oder so irgendwie. Sehr, sehr spannende, schöne Sachen, die da in den 2000er entstanden sind teilweise. Aber warum ist das sozusagen jetzt erst, sagen wir mal, durchaus auch kategorisierbar und viel besser kategorisierbar als Emerson, Lake & Palmer zu Klassikrock zuzuordnen, weil da sind sie ja eher für mich zum Weghören gewesen damals, weil mit Klassikrock habe ich genau das verbunden, was deine Eltern da offensichtlich sich dann als Platten gekauft haben. Also unmögliche Musik. Ne? Ja. Deswegen, weil es auch eine Musik ist, die möglicherweise auch in ihrer Entstehungszeit eher ihre kleinen Fangruppen hatte, aber ob ihres durchaus ja, progressiven Anspruchs ihrer Zeit durchaus voraus war. Darum sind die heute ja auch mit einem gewissen Musikanspruch noch sehr, sehr schön hörbar alle, die ganzen Bands aus der Progressive Rock Ära, weil sie möglicherweise eigentlich ihrer Zeit damals ein bisschen voraus waren.
Durchaus möglich.
Ja, na gut. Gut. Genug theoretisiert.
Kommen wir zur zweiten, für mich wieder historisch betrachtet, sehr, sehr kurzen Phase von Emerson, Lake & Palmer, weil ich habe dann relativ schnell aufgehört, weitere Platten zu kaufen. Also 1977 ist Works erschienen, Volume 1, sehr, sehr schlichtes Cover, im Gegensatz zu den Covers davor. Es hat damals nur Works geheißen, noch nicht Volume 1. Wenn man offensichtlich noch nicht gewusst hat, dass es ein Volume 2 geben wird. ein Doppelalbum, das schon zeigt, dass die Band nicht mehr an einem Strang zieht, sondern dass jeder Einzelne seinen eigenen Weg geht. Es waren nämlich 3 Seiten jeweils von einem Musiker gestaltet und erst die 4. Seite gemeinsam. Beginnt mit einem, auf der ersten Seite mit einem Beitrag von Keith Emerson, der aus meiner Sicht eigentlich auf ein Klassikalbum hätte sollen. Ja, nämlich das Klavierkonzert Nummer 1. Super schönes Konzert, also gibt's gar nichts dazu zu sagen. Also der Keith Emerson hat wirklich komponieren können und war ein hervorragender Klavierspieler und hat eben, so wie du eh schon erwähnt hast, von Klassik bis zum Teil Jazz und Rock alles abgedeckt. Aber jetzt kriegst du also als Emma's Like a Palmer Fan ein Album serviert, wo du eine Seite lang einmal ein klassisches Klavierkonzert hörst. Das ist schon schwierig. Ja?
Dass das überhaupt möglich war, dass die das eingebracht haben sozusagen, dass da ein Produzent gesagt hat, ich mach da mit. Ja. Kann ich mir halt nicht mehr vorstellen.
Ich auch nicht. Dann drehst du es um und dann rinnt einmal der Kitsch aus den Boxen. Lend your love to me tonight, c'est la vie, hallowed be thy name, and nobody loves you like I do. Also, boah. Ich weiß nicht. Ja. Dritte Seite, Carl Palmer mit Progressive Rock pur. Ja. The Enemy, God Dances with the Black Spirits, LA Nights. Ja. Und so weiter. Und erst die 4. Seite mit, ich glaube, die beginnt mit Fanfare for the Common Man and Pirates. Klassisches Emma's Lake and Palmer Gefüge. Also ich glaube, Kiss haben es besser gemacht. Die haben halt irgendwann gesagt, okay, jetzt bringt jeder von uns ein Solo-Album raus und dann spielen wir wieder zusammen. Das hätten Emma's Lake and Palmer auch machen sollen.
Ich geb dir sozusagen quasi recht, aber auch nicht, weil was für ein spannendes Stück, was für ein krudes, rohes, seltsames Stück Musik ist uns da sozusagen in Form dieses Triple-Albums, ja wieder ein Triple-Album in die Hände gespielt worden.
Nein, Doppelalbum.
Ist es ein, ja, du hast recht, es ist ein Doppelalbum, genau. Ja, stimmt, das sind 1, 2, 3, 4 Seiten, aber es ist ein Doppelalbum. Also Doppelalbum ist uns da in die Hände gespielt worden. Einfach spannend. Ich tät mir's in der Retrospektive betrachtet wahrscheinlich auch nicht mehr kaufen, aber alleine der Umstand, dass man sich da sozusagen schon auseinandersetzen muss mit diesem witzigen Ansatz, auf einer Seite einmal, wie du richtig sagst, ein fast, also ich sag nur fast klassische Musik, weil es ist dann schon ein bisschen, also als Komponist gefällt er mir weniger gut als Pianist, Emerson, muss ich schon gestehen. Das haben dann schon Beethoven und Co. besser gekonnt.
Aber ich glaube, man kann es in Keith Emerson nicht mit dem Beethoven vergleichen. Beethoven hätte Tacos auch nicht spielen können.
Ist natürlich auch richtig, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Aber speziell die Seiten 3 und 4 gehören durchaus, also nicht zu den Besten, gehört eigentlich auch mit zu den Besten, was sie gemacht haben, wenn man sie mit den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Platten bis Brain Cellar Surgery vergleicht, dann passt es eigentlich durchaus absolut von der Qualität dazu.
Ich bin bei dir. Also
ja,
ich würde die Seite 2
würd
auslassen, die Greg Lake-Seite, die hat mir nie gefallen. Die anderen Seiten haben mir immer gut gefallen. Ich hatte das Album damals, wie es rausgekommen ist, gekauft. Ich habe es jetzt noch, ich würde es jetzt noch anhören. Bei Works 2 bin ich mir weniger sicher.
Lustig.
Works 2 ist dann auch 77 schon rausgekommen, also ein paar Monate später offensichtlich, ist ein Single-Album. Und das ist eine Mischung von Dingen, wo ich wirklich nichts mehr anfangen konnte damit. Aber sag du mal.
Naja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt wirklich ein Versatzstück-Geschichtl, so wie sie eigentlich auf dem Works 1, auf der 4. Seite, wie soll ich sagen, ich glaube, das sind auch schon konzipierte Geschichten gewesen, die irgendwo eigentlich zu anderen Sessions dazugehört haben, aber das weiß ich nicht genau. Sicher bin ich mir bei Works 2. Da kann man sehr authentisch an mehreren Stellen nachlesen, dass das wirklich Stücke sind, die zum Beispiel auf der Brain Salad Surgery sich hätten wiederfinden können, wenn die ein Doppelalbum geworden wäre, was eben nicht der Fall war. Und mir persönlich, Stefan, gefällt Works 2 in Summe gesehen besser, weil sozusagen quasi das, was sie auf der Ansa auf den Seiten 3 und 4 machen, findet sich für mich jetzt, zumindest so von der Musikstilistik her, auf den Seiten 1 und 2 von Works 2, also damit für mich eine durchaus gelungene Platte.
Gut, ich sage jetzt einmal ein paar Beispiele von Works 2. When the apple blossoms bloom in the windmills of your mind. Barrel House Shakedown. Maple Leaf Rag. Ja, oder Scott Joplin Rag. Watching Over You. Und Höhepunkt I Believe in Father Christmas. Also, puh.
Ich weiß, was du meinst, aber das liegt vielleicht daran, dass mir speziell die reinen Progressive Rock Nummern auf dieser Platte so ausgesprochen gut gefallen haben. Also, dass ich sozusagen da ein bisschen milder mit ihnen bin, weil das, was sie da an echten astreinen Progressive Rock abliefern, ist vielleicht sogar, sind meine Lieblingsstücke von ihnen bis zum gewissen Grad. Aber ja, der wirkliche Insider und langjährige Hörer bist du, da kann ich nur sagen, vielleicht ist es beim ersten Mal hören zugänglicher, als es dann später ist, wenn man es 3, 4, 5 Mal gehört hat.
Gut, aber es die Auflösungstendenzen merkt man dann schon ein bisschen. Es gab dann ja auch, das wusste ich nicht, auf Druck der Plattenfirma eigentlich nur diese Aufnahme vom nächsten Studioalbum Love Beach. Ich weiß nicht, ob du da reingehört hast. Love Beach verdient das schrecklichste Cover ever. Das ist eine Katastrophe.
Stimmt, erinnert ein bisschen an die Bee Gees irgendwie oder so.
Ja, es erinnert irgendwie an die Bee Gees ein bisschen, ja. Also ein Wahnsinn. Ich habe mir trotzdem erlaubt, die zweite Seite vom Love Beach da in unsere Playlist reinzunehmen. Nämlich die besteht aus einem Stück, das ist Memoirs of an Officer and a Gentleman. Dauert 20 Minuten. Und war gar nicht so schlecht. Ja. Aber damals hätte ich mir das Album schon aufgrund des Covers nie gekauft. Ja. Das wäre viel zu peinlich gewesen.
Also ich muss das sagen, um die Frage noch zu beantworten. Ich hab da nur mal so ganz kurz ansatzweise in ihre Phase eben nach den Works hineingehört und bin bei nichts hängen geblieben. Ja.
Um es kurz zu machen. Es gab dann noch ein von dieser desaströsen Welttournee mit Orchester, die da sehr, sehr schief gegangen ist, aufgrund von Gewerkschaftsanforderungen, die nicht erfüllt werden konnten, habe ich zumindest gelesen. Ein Album, das habe ich auch zu Hause, das heißt In Concert, ist 1979 erschienen. Wenn jemand bei einer Aufnahme gepatzt hat, ja, dann waren es die Tontechniker von In Concert. Das ist ja katastrophal. Es ist jetzt gar nicht, dass es irgendwie Bootleg-mäßig wäre, aber von der Dynamik her Katastrophe. Und ist auch tatsächlich für einen Papierkorb oder für Mistkübel in dem Fall.
Ich habe gesehen, Sie haben ungefähr in dieser Zeit oder sogar noch früher ein Konzert in Nassau gespielt, das dann erst später rauskam. Kennst du das und kannst du da was dazu sagen? Das ist nämlich auch bei Allmusic recht hoch bewertet.
Also ich habe eine Live-CD noch, das ist live at the Mar Isol Festival in Puerto Rico aus dem Jahr 72. Das ist zu empfehlen, weil da ist eine sehr, sehr lange und gute Aufnahme von Rondo drauf. Rondo ist ein Stück, das auch klassisch inspiriert ist und das ist eigentlich von The Nice übernommen. Und Emerson, Lake & Palmer haben das bei Live-Konzerten immer wieder gespielt. Und Nassau, ja, da müsst ihr jetzt immer noch schauen, wann das erschienen ist.
Es 78.
78, ja, das kommt mir bekannt vor. Das wäre die Alternative zum Marisol-Konzert. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube schon, dass man das auch sich zulegen könnte. Ist ein Doppel-CD, was ich da gerade sehe. Mhm. Ja, das ist sicher empfehlenswert. Aber das In-Concert bitte nicht, das ist eine Katastrophe. Ja, und damit war es für mich vorbei mit Emerson, Lake & Palmer. Ja. Also ich bin schon bei Love Beach ausgestiegen und dann kamen ja immer sporadische Studioalben, wo sie sich wieder zusammengefunden haben oder genötigt worden sind, sich zusammenzufinden. Offensichtlich gab es da Differenzen zwischen Greg Lake und Emmett Keith Emerson, die nie ausgeräumt wurden dann. Und es hat dann immer dazu geführt, dass ein kurzer Versuch, eine Band wieder zu beleben, wieder als erfolglos gescheitert ist. Habe ich zumindest gelesen.
Ja, der Vollständigkeit halber sollte man vielleicht erwähnen, dass es ja dann später auch den Versuch gab, nicht nur der Reunion von Ihnen, sondern mit einem Ersatz für den Carl Palmer.
Der große Paul.
Ja,
große
genau. Paul. Ja. Wie war das? Ist da was Gescheites passiert?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es die Band gegeben hat, Emerson, Lake & Powell. Große Paul kam von Rainbow, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich weiß nicht, was die gemacht haben miteinander. Mhm. Whitesnake steht da.
Ah, von Whitesnake, genau. Ne, das ist aber auch, kommt auch aus dem Eck. Das ist auch alles so die Purple-Begleit- und Neben- und Nachfolge-Bands und so.
Genau, ja. Und es gab dann noch zwei Studioalben. Das eine heißt Black Moon aus dem Jahr 92 und 94 in The Hot Seat. Beide eher, also auch redundant für die Musikgeschichte. Ist nicht unbedingt etwas, was man braucht. Ich habe einen Song davon, von der Vollständigkeit halber in die Playlist aufgenommen, der heißt Close to Home. Wobei das Home hier, in mehrerlei Hinsicht interpretiert werden kann, weil ich habe das irgendwie schon als Abgesang gesehen von Emerson, Lake & Palmer, und es ist ja letztlich auch nichts mehr Inspirierendes entstanden danach. Ja, heute sind zwei der drei schon tot. Keith Emerson und Greg Lake sind beide 2016 gestorben, der eine an Krebs, der andere durch Selbstmord. Ich glaube, der Keith Emerson hat darunter stark gelitten, dass er aufgrund irgendeiner Lähmungserscheinung nicht mehr gescheit spielen konnte und halt auch vielleicht durch Alkohol depressiv geworden ist. Und ja, was Carl Palmer jetzt macht, weiß ich nicht.
Es ist überhaupt interessant, dass
wahrscheinlich die Reissues begleiten.
Ja, genau. Das ist ja die große Prog-Rock-Phase, die zweite ist ja ausgebrochen und es treten ja alle auf, vielleicht hängt er da sich auch dran. Ich persönlich habe auch nichts gefunden, was mich an ihren Solo-Karrieren echt interessiert hätte. Was ich noch nicht unspannend finde, ist der Ausflug des Keith Emerson in den frühen Jahren in die Soundtrack-Welt. Er hat zum genialen Film, zum Gore- oder Splatter-Film von Dario Argento, Inferno, eine kongeniale Musik gemacht, die man jetzt auch wieder auf Platte bekommt. Gefällt mir ausgesprochen gut. Wie kennst du sie? Müsste dir eigentlich auch gefallen, weil es auch so ein bisschen ins Klassik-Rock-Element hineingeht, aber durchaus anspruchsvolle Suspense-Musik.
Haben wir gehört, ist mir aber nicht im Kopf irgendwie, dass ich jetzt dazu was sagen könnte.
Also ist auch sehr unique. Es ist, was mir an der Platte gut gefällt, da fällt mir dann immer mein alter Freund Plunk ein, der auch, wir haben uns als junge Burm ganz viel Horrorfilme miteinander angeschaut und er hat dann nach Inferno, das er alleine gesehen hat, sich dann sofort die Platte zugelegt, weil er gesagt hat, noch nie hat ihn eine Musik so sehr in Faszination und auch Schrecken versetzt, wie die Musik von Inferno. So kam er damals eben auf die Filmmusik, die der Keith Emerson gemacht hat. Und ich habe es jetzt bewusst nach diesen Kriterien nachgehört und das stimmt total. Also die Musik ist dermaßen aufregend. Natürlich ist sie platitüdenhaft aufregend, aber ich glaube, es war wirklich eine so gekonnte Art und Weise, quasi Spannung zu erzeugen mit Musik, wie es davor und danach nie mehr so edel gemacht wurde. Also durchaus sehr nett.
Ich werde es mir anhören.
Ja. Und eine zweite Empfehlung, du hast es nur so nebenbei erwähnt, ich meine, über King Crimson haben wir geredet und werden wir vielleicht uns einmal in einer Sendung nochmal gesondert auseinandersetzen, braucht man nicht sagen, was die musikhistorisch gemacht haben, ist sozusagen gar nicht zu überschätzen. Aber was leicht unterschätzt wird, Das ist die Band, du hast sie namentlich genannt, von der Carl Palmer gekommen ist. Die hat nämlich nach meinem bescheidenen Dafürhalten zwei absolut unterschätzte, großartige Prog-Rock-Werke geschaffen, die man unbedingt sich einmal bewusst anhören sollte, die ich dir auch nur schwer ans Herz legen kann. Also Atomic Rooster ist die Band und die Platten, die ich meine, sind In Hearing of Atomic Rooster, eine wunderbare, fast dann schon mehr rockige, aber durchaus auch am Ende des Tages trotzdem dem Prog-Rock verhaftete Platte. Und das zweite ist Death Walks Behind You. Wobei lustigerweise, das sind die Platten, ich glaube 2 und 3 von Atomic Rooster, wo dann der Carl Palmer gar nicht mehr dabei war, aber er war Gründungsvater dieser Band und hat sie danach verlassen. Und dann haben die Konsorten diese zwei Platten nachgeschoben, also die ich wirklich nur dir und allen anderen schwer ans Herz legen kann.
Ja, wenn wir uns anhören, also ich habe mit Atomic Rooster schon mal Kontakt gehabt, bin ich irgendeiner Sendung vorgekommen, da habe ich mal reingekocht, da hat es mir nicht wirklich mitgenommen, die Musik, aber ich werde es einmal versuchen. Gut, ich denke, damit hat man Emerson, Lake and Palmer ausreichend gewürdigt.
Im Hintergrund hat uns unsere liebe Uhr darauf hingewiesen, dass die Zeit vorangeschritten ist und sie verscheucht uns, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das finde ich gut.
Wer hat an der Uhr gedreht? Aber ich bin schon gespannt.
Das, was die Uhr nicht geschafft hat, Stefan, das hast jetzt du mit Sicherheit geschafft, mit deinen wenigen Noten, die du von dir gegeben hast.
Nein, es ging schon schön. Ich bin schon gespannt, was wir bis nächste Mal machen.
Nur bevor wir uns, bevor die Spannung unerträglich wird, würde ich vorschlagen, du solltest deinen Satzerl sagen, dein Abschlusssätzchen. Ihr hört uns.
Abschlusssätzchen. Ihr hört uns ja auf letztcast.fm und auf meinmusikpodcast.de, beides direkt im Internet, ohne jegliche Abonnements. Aber auch auf Spotify, mit oder ohne Werbung. Je nachdem, ob ihr ein Abo habt oder nicht, da gibt es auch eine Playlist zur Sendung, sehr zu empfehlen, damit mir nicht nur Text hat, sondern auch ein bisschen Musik. Und auf Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Ja, das wär's von uns. Schreibt uns, wenn ihr etwas anzubringen habt. Wir sind über jedes Feedback glücklich. Am besten über die Seite letztcast.fm, da kann man uns eine E-Mail schreiben. Und
ich möchte vielleicht, bevor du dich verabschiedest, noch ergänzen, schreibt uns, wann ihr was Nettes zu sagen habt, wann nicht, dann schreibt uns nicht.
Und so, nein, das würde ich so nicht sehen, überhaupt nicht. Ja. Also Kritik ist in allen Richtungen angebracht.
Na gut. Danke, okay. Danke, lieber Stefan, und Baba und auch ihr da draußen. Baba, Servus, Ciao und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kasperl. Also nein.
Genau.
Euer Dieter.
Ja, ein bisschen Kasperl schon, ja. Ich schließe mich dem an. Tschüss, Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.